So, Jonathan, ich glaube, das läuft jetzt. Ja, doch. Also, als ich ITB gehört habe, dass du mit mir zu ITB willst, habe ich erstmal gedacht, hä? Tourismusbörse? Machen wir es zu nachhaltigem Reisen? Im Ruhrgebiet vielleicht? ITB? Aber dann habe ich natürlich festgestellt, als wir hier an der Stadtkrone Ost in Dortmund angekommen sind, das ist eine Ingenieursgesellschaft. Und ich habe auf jeden Fall schon mal so viel klar herausgefunden. Es geht nicht um Sonne, Strand und Palmen, sondern die machen was mit Simulation. Was weißt du von der Firma? Was ist deine Verbindung zu denen?
Ja, ITB, bei denen waren wir schon einige Male, haben zusammen mit denen gearbeitet. Und kürzlich, das letzte Mal, als wir zusammengekommen sind, war auf dem Makathon bei uns von in der Region Westfalen. Da hat das Team, was die Challenge von ITB bearbeitet hat, den ersten Platz belegt. Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Und ja, wir haben hier mal was anderes als unseren klassischen Pack an Stahl- und produzierenden Unternehmen. Und zwar ein Simulationsunternehmen, aber die stecken auch in ganz vielen verschiedenen Produktionsbereichen mit drin.
Da bin ich gespannt. Und vor allem diesen Makathon. Na, da bin ich gespannt, was ihr da gemacht habt. Das müsst ihr uns dann später auch erzählen. Gehen wir rein.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Hallo, willkommen, hier sind wir wieder. Hier ist 5 vor Grün, der Nachhaltigkeitspodcast von Indie Region Westfalen. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin Journalist hier im Ruhrgebiet und ich bin auch heute wieder von einem Co-Host begleitet.
Ja, wir sind wieder in Dortmund unterwegs. Ich bin auch wieder da, Jonathan Nagusch, guten Tag.
Und wir sind zu Gast bei Frank Bremer von ITB. Vielleicht kurz mal deine Vita, du bist Dr. Frank Bremer. Erzähl mal ein bisschen, vielleicht ganz ein paar Stichworte, deinen beruflichen Werdegang, damit wir wissen, und unsere Hörerinnen und Hörer, mit wem wir reden.
Ja, genau. Frank Bremer mein Name. Ich habe in Wuppertal Bauingenieurwesen studiert, habe dann anschließend am Statik-Lehrstuhl meine Doktorarbeit angefertigt. 99 durfte ich dann auch ein halbes Jahr ins Ausland gehen, hatte ein DAD-Kurzstipendium. Und ja, dann habe ich meine Doktorarbeit abgeschlossen und bin dann ins Berufsleben eingestiegen. Und das hat mich eigentlich direkt dann hier nach Dortmund verschlagen.
Ja, wir wollen, das haben wir vorhin schon festgestellt, wahrscheinlich sehr viel über das Thema Simulation reden. Und als ich das Wort gelesen habe, habe ich ein Bild sofort im Kopf gehabt, das genaue Gegenteil davon, nämlich was ihr vermutlich hier machen werdet und von dem du uns erzählst. Ich habe so einen dieser Crashtests vor Augen, die der ADAC mit dem WDR oder mit dem ZDF gemacht hat, wo so ein Dummy drin sitzt und wo man in 10 oder was weiß ich, 12 verschiedenen Kamerapositionen in super Slow-Mo zeigt, wie ein Auto Vollgas irgendwo drauf fährt. Alles ist kaputt, kann man nur einmal machen. Und genau das ist ja wahrscheinlich auch das Problem solcher Simulation, solcher Tests, solcher Crash-Tests. Man macht eine Sache einmal, zerstört dabei eine ganze Menge, muss darauf setzen, dass dieser eine Versuch sitzt, dass alle Kameras funktioniert haben. Und so im Nachhinein betrachtet, hört sich das nicht so wirklich nachhaltig an, sondern ganz im Gegenteil. Wie denkst du über solche Crash-Tests, wenn es da so splittert? Und wenn du es mal vergleichst mit dem, was ihr hier als Firma anbietet.
Genau, das ist der Treiber für die Simulation. Wir wollen eben genau diese Crashtests, diese Zerstörung von Prototypen, das wollen wir vermeiden. Dafür sind wir hier angetreten und unterstützen eben unsere Kunden dabei, Produkte halt effizienter, sicherer, nachhaltiger zu machen. Das machen wir mit Simulation. Und der klassische Fall, den viele eben kennen, ist genau diese Crash-Simulation. Als wir im Vorgängerunternehmen angefangen haben, Simulationen durchzuführen, da war das überwiegend für Zulieferer aus dem Automobilbereich, hier aus dem Sauerland. Wir haben genau diese Crashtests nicht für vollständige Autos, sondern für Stoßfänger, für Kopfaufprallsimulationen, auf Aschenbecher, auf Cupholder, alles Mögliche haben wir im Interieurbereich simuliert. Das war der Anfang, also wir kennen uns ein bisschen in der Crash-Simulation aus. Und heutzutage bewegt man sich immer davon weg, diese Prototypen zu zerstören, überhaupt Prototypen zu bauen. So ein Stichwort ist es, macht es richtig zum ersten Mal. Und dafür ist Simulation eben einer der Treiber, Prototypen einzusparen, schneller durch die Entwicklung zu kommen, Informationen zu erlangen, die man früher hätte durch Simulation oder später eben durch den Prototypen, wie du das eben beschrieben hast. Man muss die Ergebnisse auswerten, die Kameras auswerten, die Dehnmessstreifen auswerten, Beschleunigungsaufnehmer auswerten, alles sehr, sehr technisch. Man hat sehr spät die Ergebnisse, Simulation ja hilft, Ergebnisse, Erkenntnisse früher zu gewinnen. Das ist unser Ansatz und das machen wir hier seit 22 Jahren.
Wie traurig, Jonathan. Keine Prototypen mehr, keine Erlkönige, die man irgendwie auf der Straße erhaschen kann. Ist das der neue BMW? Ist das der neue so und so? Die Zeiten scheinen vorbei zu sein.
Nicht ganz, also werden immer noch Prototypen gebaut, das ist klar, aber man möchte es eben reduzieren. Wir haben auch durchaus Kunden, die sagen, wir möchten genau noch einbauen, nicht zwei, nicht drei, aber da war der Ansatz eben, wir wollen eigentlich so gut wie keinen Prototypen bauen, um schnell durch die Entwicklung zu kommen, war eine Kleinserie, man hat vielleicht auch nicht so viel Geld gehabt und genau dafür hilft die Simulation, solche Sachen voranzutreiben und Kosten zu sparen, Zeit zu sparen und das ist ja heutzutage der Treiber in der Entwicklung und das Maß, dem wir uns ja in Europa, glaube ich, auch zu stellen haben, wenn man der Politik glauben darf.
Du hast jetzt schon angesprochen, eure Wurzeln liegen quasi in der Automobilbranche. Wenn man euer Unternehmen jetzt anschaut, da sieht man noch ganz viele andere Branchen. Hochtechnologie, ich habe was über Gasturbinen gesehen, etc. pp. Magst du so ein bisschen euer Portfolio oder ja nicht direkt eure Kunden, aber eure Tätigkeitsbereiche mal ausbreiten? Wo seid ihr überhaupt alles tätig und wo kann man Simulationen überhaupt alles anwenden?
Ja genau, wir haben uns dann, als wir uns hier 2004 als ITB gegründet haben, aus einem anderen Unternehmen heraus, ein bisschen wegbewegt vom Automotive. Wir haben dann den klassischen Anlagenmaschinenbau hinzugewonnen. Genau, und wir helfen zum Beispiel dann Kunden, Gasturbinen effizienter zu gestalten. Wir sind aber auch dabei, durften für das ITER-Projekt in Frankreich arbeiten. Und wir sind sehr breit aufgestellt. Also die Branchen haben sich im Laufe der Jahre immer dazu addiert. Neben dem Automotive waren wir dann auch im Bereich der weißen Ware tätig. Wir haben Kunden aus dem Schienenfahrzeugbereich hinzugewonnen. Wir haben Kunden aus dem Druckbehälterbereich hinzugewonnen. Wir machen nicht alles zeitgleich, aber im Laufe der 22 Jahre haben sich eben viele Kundensegmente hinzugewonnen. Und ich sag mal, von Bauteilen, die wenige Gramm wiegen, bis hin zu Bauteilen, die mehrere hundert Tonnen wiegen, ist eigentlich alles dabei. Und die Tools sind immer die gleichen und die Aussage ist auch immer die gleiche. Der Kunde möchte wissen, ob es funktioniert, ob es hält. Das ist die Kernaussage.
Okay, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Da waren so viele verschiedene Themen. Du hattest gesagt, nachhaltiger oder effizienter bei den Gasturbinen war das Stichwort. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was simuliert ihr da? Wie trägt das zur Effizienz, zur Nachhaltigkeit bei?
Wir können zum Beispiel mit der Strömungssimulation auslegen oder simulieren, wie Komponenten von Gasturbinen zum Beispiel Gas oder Energie einsparen können. Das ist möglich. Wir können aber auch mittels Simulation zeigen, ob Material im Herstellungsprozess eingespart wird. Also diese Möglichkeiten bestehen. Wir sind also einmal im Produktionsprozess unterwegs, um dort aufzuzeigen, wie Material gespart werden kann. Wir können aber auch im hinterher Betriebszustand zeigen, wie eben Energie eingespart werden kann, also Gasverbräuche.
Ich hatte auch gesehen, dass ihr das auch bei Flugzeugtriebwerken macht. Ist es das gleiche Prinzip?
Beim Flugzeugtriebwerk war es so, der Kunde wollte schlussendlich eine Art digitalen Zwilling für seine Wartung haben. Er wollte also wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Turbine zu warten. Es gibt bestimmte Bauteile im Triebwerk eines Flugzeuges, die Treiber für die Wartung sind. Das ist irgendwo hinten, man nennt das High-Pressure-Turbine-Blade. Man weiß genau, dass diese Bauteile extrem kritisch sind für die Wartung. Und der Kunde wollte eigentlich wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt vielleicht, die Turbine zu warten, damit er seinen Workshop besser auslasten kann. Und wir haben für ihn einen digitalen Zwilling erstellt, sodass er also besser prognostizieren kann, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Wartung. Er möchte aber auch vielleicht wissen, wenn jetzt eine Airline kommt, die verschiedene Flugzeuge warten möchte, wie wartungsintensiv ist die Airline. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit Langstrecke über den Atlantik fliege oder ob ich Kurzstrecke in den arabischen Ländern fliege. Durch den Sand wird die Turbine deutlich mehr abgenutzt. Ja. Da möchte dann der Kunde wissen, wie wartungsintensiv ist die Airline, die da kommt, um dann sozusagen Festpreisangebote mit dem Kunden abzuschließen. Und da kann Simulation helfen, frühzeitig das zu prognostizieren und natürlich dann kundenspezifische Angebote zu stellen.
Ja, das finde ich super, dass ihr da in diesen Markt reingekommen seid, weil ich kenne das, ne, wenn aus der Luftfahrt, diese Triebwerke sind ja unglaublich teuer, unglaublich viel Ingenieursleistung steht da drin. Die werden ja teilweise noch nicht mal gekauft, sondern nur geleased. Das ist so das Wertvollste an einem Flugzeug überhaupt dran. Dass da dann Unternehmen aus Dortmund hinzugezogen wird, um die Simulation dafür zu betreiben, dass diese riesigen Gesellschaften das nicht selber machen, finde ich toll.
Frank, du musst jetzt wissen, dass bei uns zweien, ich im Vergleich zu meinen beiden jüngeren Co-Hosts, die Generation skeptisch bin. Und deswegen kurz mal zwischendurch gefragt, wie sicher bist du, wie sicher sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch eure Kunden, dass diese Simulationen auch verlässlich sind, dass sie es treffen, dass sie ja verlässlich sind, auf deren Grundlage man dann später auch wichtige Entscheidungen treffen könnte. Das tun ja eure Kunden, weil sie sagen, das hat jetzt ITB in Dortmund doch so ausgerechnet, dass das so funktioniert. Also wie sehr könnt ihr dem vertrauen im Vergleich zu dem, ja, dem alten, dem Crashtest?
Ja, also in vielen Bereichen, da wo wir die Aussage treffen, ob etwas hält oder nicht hält, also wir sagen die Sicherheit, wir treffen eine Aussage zur Sicherheit, ist vieles durch Regelwerke auch geregelt. Also einmal haben wir die Berechnungsverfahren, aber diese Berechnungsmethoden sind vergleichsweise alt, das ist etabliert. Und auf der anderen Seite bewegen wir uns im normativen Bereich. Also es gibt Regelwerke, die sagen, bei der und der Beanspruchung gilt das Material als sicher, sodass wir da auf einem guten Weg sind. Wir sind vielfach, werden unsere Berichte auch von Gutachtern geprüft. Also wir haben eine hohe, gute Reputation bei Gutachtern und da sind wir sehr, sehr sicher, dass wir das, was wir machen, richtig ist. Das haben wir mehr als 22 Jahre Erfahrung. Die Frage, ob das, was wir berechnen, korrekt ist, wird dort weniger gestellt. Es gibt natürlich auch Bereiche, die sind relativ neu, zum Beispiel die Lichtsimulation. Und da wird immer die Frage gestellt, ja, wie stimmt das jetzt mit der Realität überein? Vielfach ist es dann so, man muss schlussendlich dann doch nochmal einen Versuch machen, um die Rechnung mit der Praxis abzugleichen. In vielen Fällen hilft da eben nicht nur die Simulation. Und wenn es extrem komplex ist, wird der Kunde auch immer noch einen Versuch machen müssen, um Simulation und Realität abzugleichen. Das ist leider heutzutage noch so. Je komplexer die Sachen sind oder je kritischer die Sachen sind, bedarf es dann immer noch den Abgleich mit der Realität.
Okay, wir hatten jetzt gerade über verschiedene Branchen gesprochen und neue Simulationsverfahren, Lichtsimulation, wo ihr euch jetzt betätigt. Welche Branchen oder welche Bereiche treiben die Innovation in solchen Feldern denn gerade am meisten?
Ja, die Innovationstreiber, würde ich sagen, ist schon der Energiemarkt. Sage ich mal, das ist schon, weil wir jetzt auch auf hybride Fahrweisen zum Beispiel bei den Gasturbinen umstellen. Es ist aber auch der ganze Bereich der Chip-Herstellung, der Halbleiterherstellung. Wir wissen, dass durch KI wir einen wahnsinnigen Bedarf an Rechenleistungen haben. Also heißt, die Produktionen werden weltweit hochgefahren. Und auch hier merken wir, dass wir Zuwächse in Simulationsanfragen haben, also Reinhaltung von Produktionsprozessen für Wafer zum Beispiel. Das ist ein Markt, der boomt aus unserer Sicht. Es gibt aber auch ganz klassische Bereiche. Hier im Umfeld von Dortmund haben wir einen starken Lebensmitteltechnikbereich. Also es gibt Firmen, die Lebensmittelmaschinen herstellen oder in Betrieb nehmen. Die wollen zum Beispiel wissen, wie kann ich meine Lebensmittelmaschinen gut reinigen? Welche Performance hat meine Maschine? Wie kann ich Energie sparen, Temperaturen, wenn ich sozusagen an Backwaren denke und. Und das, da merken wir, ist ein zunehmender Bedarf, insbesondere für die Strömungssimulation. Das ist also eine Disziplin, die wir hier nutzen.
Mhm. Gibt es ja auch einen Bereich, wo das nicht funktioniert? Gibt es Sachen, die noch nicht simulierbar sind, wo ihr an eure Grenzen stoßt?
Genau, es gibt noch vieles. Also wir müssen immer, die Physik können wir sozusagen nicht überlisten. Es gibt bestimmt viele Disziplinen, die man nicht simulieren kann. Wir haben uns auf einige Sachen hier auch fokussiert. Wir simulieren nicht alles. Wir haben drei Disziplinen, zu denen wir Aussagen treffen. Das ist die klassische Hält-Hält-Nicht-Aussage, wie etwas strömt und wie etwas leuchtet. Genau diese drei Simulationsdisziplinen bieten wir ja an. Und es gibt noch jede Menge Sachen, die man sicherlich nicht simulieren kann, die einfach zu komplex sind, mit Simulationen zu beschreiben.
Du hattest gerade KI nochmal erwähnt. Habt ihr euch schon mal überlegt, das einzubauen in eure Workflows, in eure Arbeit? Kann euch das irgendwie helfen oder steht die Technik noch zu sehr am Anfang? Ist es noch zu kommerziell nutzungsorientiert, als dass ihr hier das benutzen könnt in eurer spezifischen Anwendung?
Wir hatten gerade das Beispiel mit der Crash-Simulation. Das ist natürlich sind sehr aufwendige Simulationen, die sehr viel Rechenzeit kosten. Und man möchte hier die KI nutzen, um Rechenzeiten zu sparen, um basierend auf vorhergehenden Rechnungen Voraussagen für die nächste Crash-Simulation zu treffen. Also für den nächsten Erlkönig sozusagen, da wird KI eingesetzt. Es wird stark propagiert. Wir selber setzen das hier in der Simulation noch nicht ein. Aber wir setzen KI natürlich im Marketing ein, um, sage ich mal, Texte fürs Marketing zu schreiben, um Recherchen durchzuführen. Wir werden auch über ChatGPT gefunden, also Google-Suche haben wir auch letztens in den Nachrichten gesehen, dass die Google-Suche abnimmt und die KI-Suche zunimmt. Das sind alles so Themen, wo wir uns mit der KI beschäftigen und natürlich auch für einige Workflows, um zum Beispiel Berichte vielleicht schneller zu erstellen, Textbausteine zu generieren. Dafür, denke ich, werden wir zunehmend KI einsetzen, aber wir haben natürlich auch schon ganz konkrete Anwendungsfälle, wo wir uns aktuell mit der KI beschäftigen.
Du hast gerade mal gesagt, beim Thema Lebensmittelbranche oder Lebensmitteltechnik, das ist jemand hier aus der Umgebung, aber das klingt ja doch eher schon Luft- und Raumfahrt, dass ihr eher national, um nicht sagen international aufgestellt seid. Wie werdet ihr eigentlich gefunden? Wie findet man eine Firma, die in Dortmund an der Stadtkrone am Europaplatz sitzt?
Ja, wir haben sozusagen unsere Website haben wir vor einigen Jahren optimiert. Wir haben sie jetzt wieder relaunched, wie man so schön sagt. Und wir haben die Google-Suche optimieren wir natürlich auch tagtäglich. Und da werden wir Tatsache auch international gut gefunden. Wir haben eine deutschsprachige, eine englischsprachige Website. Tatsächlich ist es so, dass wir die meisten Neukunden über die Websuche bei uns finden oder uns finden und wir neue Kunden generieren.
Also nicht Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass der eine sagt, Mensch, ich war bei dem Bremer, der kann das.
Ja, das ist natürlich die beste Weiterempfehlung, wenn wir sozusagen weiter, also wenn wir über Mund-zu-Mund-Propaganda, kommt auch schon mal vor, dass ein Mitarbeiter von einem Unternehmen zum anderen wechselt und sagt, ja, ich erinnere mich an ITB und nehme ITB gerne als Dienstleister mit. Das kommt vor. Das sind natürlich die besten Kontakte. Da haben wir eine gute Reputation, dürfen wir dann mitnehmen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir die Masse an Neukunden über die Internetsuche gewinnen.
Also ist jemand vom Forschungskernfusionsreaktor ITER in Frankreich auf eure englischsprachige Webseite gegangen und hat gesagt, ah, vielleicht können die was für uns berechnen? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, das war
das war jetzt eigentlich nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte das Thema ITER nochmal ansprechen, weil mich das interessiert hat. Wie genau steckt ihr da drin? Was berechnet ihr für die, wenn ihr das sagen dürft?
Doch, ja, dürfen.
Ich finde das einfach super interessant.
Also hier war es genau umgekehrt. Wir sind ganz gut in Netzwerken unterwegs. Wir sind hier in Dortmund gut vernetzt. Wir sind aber auch, sag ich mal, in Deutschland gut vernetzt. Also Netzwerken ist für uns wichtig, damit wir über den Tellerrand hinausschauen, damit wir an Informationen kommen. Und so war es genauso beim ITER-Projekt. Wir haben dann jemanden vom ITER-Projekt kennengelernt. Wir haben gute Arbeit für diesen Kollegen gemacht und er hat uns dann weiterempfohlen. Und dann durften wir als ITB irgendwann für ITER arbeiten, haben dann einige Projekte für ITER gemacht. Ja, und ITER ist ein internationales Forschungsprojekt, also die Sachen sind öffentlich. Wir waren zuständig, um bei der Assemblierung des ITER-Reaktors Toleranzanalysen durchzuführen, wie man die Bauteile dann auch in die Grube einbringt mit sehr großen Kranen. Das haben wir simuliert. Wir haben alte Rechenmodelle oder vergleichsweise alte Rechenmodelle abgedatet. Das ITER-Projekt läuft ja schon seit Mitte bis Ende der 90er Jahre. So haben wir auch dann Rechenmodelle abgedatet. Also waren wir vielfältig tätig und ja, im Grunde sind wir durch einen glücklichen Zustand an ITER gekommen und so dürfen wir jetzt auch für Deutschland in der Kernfusion tätig sein. Es ist ja die Hightech-Agenda ausgerufen. Deutschland möchte ja auch einen der ersten Kernfusionsreaktoren bauen, einen wirtschaftlich fähigen und da durften wir auch schon tätig sein.
Der in der Vergangenheit vor nicht allzu kurzer Zeit, glaube ich, wieder einen Rekord gebrochen hat. Aber nochmal zu dem ITER-Reaktor. Wenn ihr so ein hochtechnologisches Projekt habt, ist das Projekt anders, ist die Herangehensweise irgendwie anders, als wenn ihr für einen anderen Kunden arbeitet, wenn er spezielle Herausforderungen, kleinere Toleranzen verlangt, ist da irgendetwas speziell, was besonders?
Beim ITER-Projekt war es Tatsache so, das ist mehrere hundert Tonnen schwer, einige Bauteile, und man hat extrem geringe Toleranzen, weil der Fusionsreaktor hinter natürlich sehr performant sein soll. Genau, also wir treffen hier auf große Dimensionen, kleine Toleranzen, das ist schon sehr herausfordernd. Wir selber, ich würde mal so sagen, es ist sehr interdisziplinär. Also wir haben verschiedene Simulationstechnologien, die hier vielleicht für uns auch zusammengreifen. Dann haben wir noch Prozesse, die einzuhalten sind. Also insgesamt ist das schon, wenn man für das ITER-Projekt arbeitet, glaube ich, darf man schon ein bisschen stolz sein, dass man die Technologie beherrscht. Und ich behaupte mal, das ist schon sehr herausfordernd für die Kollegen, die das bearbeitet haben. Da gehört schon einiges hinzu, wenn man auch sagt, naja, ist ja eigentlich auch nur Simulation. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich empfinde das als eine große Leistung, die wir da vollbracht haben, insbesondere für uns als kleines Unternehmen hier aus Dortmund.
Auf jeden Fall. Du hast gesagt, das hat in den 90er Jahren begonnen. Alle Beteiligten sagen, es wird auch noch einige Jahrzehnte dauern. Also wir reden über die 30er Jahre, in denen das vielleicht dann wirklich ans Netz geht, dieser thermonukleare Reaktor, in dem gigantische Energien erzeugt werden sollen durch die Fusion, Kernfusion. Ich glaube, das ist ein so spannendes, ein Menschheitsprojekt, kann man ja sagen. Ist ja alle selbst verfeindete Nationen sind daran beteiligt. Eigentlich fast unglaublich. Ich denke, wir sollten in den Shownotes für Menschen, die daran Interesse haben, weil es wirklich ein so umfassendes Projekt ist, einfach mal eine Verlinkung machen, dass man sich über dieses ITER-Projekt in Südfrankreich, eine riesen Baustelle, und ihr von ITB seid dabei, sollten wir einfach verlinken, damit man sich da weiter informieren kann. Ich bin jetzt aber echt neugierig, weil ich weiß, ihr beide kennt euch aus diesem Makerton. Er hat mir da vorher, vor der Tür hat er mir erzählt, wir waren mit dem Makerton, da waren die auch dabei von ITB und haben gewonnen, denn dafür steht hier auf unserem Tisch etwas, eine Figur, so eine Art Roboter mit einer Leuchte vor sich. Und ihr von der Indie-Region Westfalen habt das gemacht, Jonathan. Jetzt musst du erstmal erklären, was ist der Makerton, und dann wissen wir, warum der Frank diesen Preis hier auf dem Tisch stehen hat.
Ja, unseren Makerton hatten wir Anfang des Jahres mit der FH Dortmund zusammen veranstaltet. Und da haben wir einfach unser Netzwerk aus Unternehmen aus der Region motiviert und aktiviert und sie darum gebeten, Challenges einzubringen. Weil diese Challenges werden dann beim Makerton über 72 Stunden hinweg von interdisziplinären Studienteams an der Uni bearbeitet. Und dann gibt's am Ende eine Jury, die Preise vergibt. Und genau, da hat ITB bzw. das Team für ITB den ersten Platz belegt.
Genau.
Ja, wie habt ihr das denn gemacht? Wie war das, die Arbeit mit den Studis von der FH?
Ja, es war erstmal super und was mich überrascht hat, dass wir innerhalb von 72 Stunden schon eine Lösung präsentieren konnten, also vielmehr die Studenten, ich durfte mir das anhören, aber dass die Studenten innerhalb von 72 Stunden schon eine Lösung präsentieren konnten, einen Demonstrator zeigen konnten und ich fühlte mich da extrem gut abgeholt mit dem Ergebnis und hatte auch bestätigt, dass wir sowas auch dann gut umsetzen können und bei uns eben auch im Unternehmen adaptieren können, also die nächsten Schritte im Unternehmen einleiten können. Das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Ich hatte gedacht, ja, die Challenge ist schon sehr fordernd und dass wir mit einem konkreten Ergebnis da rausgehen, das fand ich top. Hatte ich drei sehr schöne Tage an der Fachhochschule Dortmund.
Erzähl doch kurz mal, was war denn der Titel der Challenge? Worum ging es genau? Wie haben die Studis das bearbeitet? Welches Ergebnis stand am Ende und wie weit seid ihr jetzt schon bei der Implementierung der Ergebnisse?
Ja, ich sag mal so als geflügelter Überbegriff steht, wenn wir wüssten, was wir wissen, also es geht im Grunde übergeordnet um das Wissensmanagement in Unternehmen und hier ganz speziell darum, was wissen die Mitarbeiter in einem Unternehmen? Das ist aus meiner Perspektive vielfach nicht dokumentiert. Man hat vielleicht zwar Software, wo dann mal Zeugnisse abgelegt werden oder Weiterbildungszertifikate, aber was die Mitarbeitenden über 22 Jahre hier bei ITB alles an Projekten gemacht haben, also wir sagen mal, wir haben mehr als 3000 Projekte bearbeitet, das liegt dann irgendwo auf dem Server und schlummert rum und man darf sich daran erinnern, was wir vielleicht mal vor 20 Jahren gemacht haben. Also es geht darum, diesen Schatz, den wir hier zweifelsohne haben, zu bergen und das Ganze zu quantifizieren. Was wissen die Mitarbeiter, an welchen Projekten haben sie gearbeitet, um Skills der Mitarbeitenden zu formen. Das war sozusagen die Challenge, also welche Skills haben die Mitarbeiter, damit wir zum Beispiel, wenn wir Neuanfragen von Kunden haben, den richtigen Mitarbeiter zu der Anfrage matchen können, aber auch um zum Beispiel qualifizierte Zeugnisse zu schreiben, um für ein Audit eines Kunden aussagefähig zu sein. Warum bearbeitet gerade der Mitarbeiter das ITER-Projekt und nicht der andere? Das waren so die Fragestellungen, die mich seit Jahren umgetrieben haben. Und ich hatte dafür keine Lösung. Und ich hatte gedacht, heutzutage müsste man das mit KI gut lösen können. Die Studenten haben im Makerton gezeigt, dass das möglich ist. Und jetzt machen wir genau weiter, hier das für ITB auszurollen.
Wie haben die das denn gelöst? Also habt ihr eine App bekommen? Habt ihr eine Webseite bekommen? Habt ihr Prompts bekommen? Wie sah das aus?
Genau, also die Studenten haben sich einen KI-Assistenten ausgesucht und haben dann sozusagen generische Berichte genommen. Also sie haben sozusagen gesagt, das seien jetzt mal ITB-Berichte. Die haben sich aus dem Web rausgesucht, waren spezielle mathematische Dokumente und haben dann nach bestimmten Schlagworten diese Dokumente klassifiziert. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen zum Beispiel sagen, da kommt jetzt einer und hat eine Gasturbine oder einen Druckbehälter. Und dann wollen wir wissen, wann haben wir die letzte Gasturbine oder letzten Druckbehälter berechnet? Wer hat es gemacht? Mit welcher Software? Das ist die Verschlagwortung. Also was man früher mit Metadaten gemacht hat und in Dokumentenmanagementsystemen eingepflegt hat, wollen wir jetzt mit der KI lösen. Und das haben die Studenten programmiert. Dazu haben sie sich eine gängige KI-Software ausgesucht und das in 72 Stunden umgesetzt, programmiert sozusagen.
Damit haben sie natürlich gezeigt, die jungen Nachwuchskräfte von der Fachhochschule, dass sie was drauf haben. Oder was sie drauf haben, sag mir doch vielleicht generell mal, was dein Eindruck ist über die technischen Skills, über den Fundus an Personal, an Nachwuchs, damit an Wissen, an neuen Ideen, auf die ihr als Dortmunder Unternehmen hier am Ort zurückgreifen könnt. Also wie empfindest du den Wissenschaftsstandort, damit auch den Nachwuchsstandort Dortmund mit seinen Hochschulen, seinen Instituten?
Ja, also Dortmund, ich habe ja selber einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Dortmund, von daher bin ich ein großer Fan der Fachhochschule. Ich habe den Lehrauftrag seit 2009. Wir sind im höheren Semester, im siebten Semester angesiedelt. Bevor ich ganz konkret auf deine Frage eingehe, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir darüber auch Mitarbeitende gewinnen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass vielleicht der ein oder andere Spaß hat an Simulationen, dass ich ihn vielleicht auch in der Vorlesung begeistern kann für die Simulation und diejenigen dann sich für eine Abschlussarbeit bei uns interessieren, vielleicht auch hier dann Mitarbeitende werden. Also das ist sozusagen unser Vorteil, den wir vielleicht haben. Auf der anderen Seite passt sozusagen das Angebot der Fachhochschule sehr gut zu uns hier im Standort mit dem Fachbereich Maschinenbau, sodass wir, glaube ich, eine gute Ausbildung haben. Man hat dort an der Fachhochschule irgendwann den Schwerpunkt Simulation in der Produktentwicklung etabliert. Das ist genau das, was wir hier machen. Also von daher kooperieren wir auch sehr gerne mit der Fachhochschule zusammen. Auf der anderen Seite haben wir hier dann noch die TU Dortmund, die natürlich auch sehr gute Institute hat, die wir auch kennen und wo es natürlich auch in Netzwerken von der Wirtschaftsförderung Dortmund aus initiiert Zusammenarbeiten gibt oder Netzwerktreffen gibt. Also da sind wir hier in Dortmund schon aus meiner Perspektive sehr gut aufgestellt. Die TU Dortmund hat aus meiner Perspektive auch eine sehr gute Reputation hier im Vergleich zu den anderen Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt haben wir hier eine sehr hohe Hochschuldichte, was natürlich für die Hochschulen eine gewisse Herausforderung ist, Studenten zu akquirieren und auch Forschungsprojekte, aber die Forschungslandschaft in NRW, die ist sehr, sehr gut und ich würde mal sagen, so, da brauchen wir uns im deutschlandweiten Vergleich nicht verstecken und das ist natürlich ein gutes Fund hier in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt haben wir hier auch eine gute Infrastruktur in der Industrie, also da matcht beides zusammen, Forschung und Industrie, finde ich gut.
So, jetzt haben wir über so viele verschiedene Themen geredet. Ich hätte da noch viel tiefer einsteigen können. Wie funktioniert Strömungssimulation, Lichtsimulation? Wann geht was kaputt und wann nicht? Aber da haben wir an dieser Stelle leider nicht die Zeit für. Von daher würde ich jetzt zum Ende der Folge übergehen und dir die Frage stellen, wenn es einen Gedanken, ein Takeaway geben würde, was aus deiner Arbeit oder aus der heutigen Folge den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest, was wäre das?
Vielen Dank für die Frage. Also wir bewerben auf unserer Website unser Unternehmen damit, dass wir innovativ sind, dass wir neugierig sind, neue Dinge zu erlernen. Und ich habe es auch für mich immer mitgenommen, neue Dinge zu erlernen, war für mich immer der Ansporn, nicht stehen zu bleiben. Ich bin 61 Jahre alt und freue mich immer, wenn ich, wie zum Beispiel über Makerton, noch neue Dinge erlernen darf. Und das ist mein Ansporn. Und da kann ich nur jeden motivieren, Innovation vorantreiben, das mit den Technologien und dem Wissen, was wir haben. Das wäre mein Fazit und mein Plädoyer.
Schön. Frank, danke, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften, dass wir diese Folge mit dir aufnehmen durften. Kai.
Genau. Und ich habe festgestellt, also ITB hat nichts mit der internationalen Tourismusbörse zu tun, sondern ist ein wirklich, ja, bei spannenden, weltumspannenden Projekten engagiertes Dortmunder Ingenieurwissenschaftliches, wirtschaftliches Unternehmen. Frank, weiterhin viel Erfolg euch.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch ganz herzlich, Kai und Jonathan, für das Interview und vielen Dank für den angenehmen Austausch heute.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von Indie Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.